Wandern in Spanien, von den Pyrenäen bis zu den Kanaren. Herzlich willkommen bei Weltweit Wandern, dein Podcast über Wandern, Reisen und bewegende Begegnungen. Ich bin Christian Lade, der Gründer von Weltweit Wandern. Heute in dieser Folge reisen wir nach Spanien, ein Land mit einer wirklich unglaublichen Vielfalt an Wanderregionen. Von den wirklich grünen Bergen der Pyrenäen über die rauen Küsten von Nordspanien bis zu den wilden Vulkanlandschaften der Kanaren und vieles, vieles mehr. Und über all das werden wir heute reden mit dem Thomas, dem heutigen Gast, den ich jetzt schon bald seit 20 Jahren kenne. Fast schon eine Langzeitbeziehung, also es ist eine Langzeitbeziehung. Thomas lebt jetzt auf Mallorca und organisiert viele, viele, viele Spanienreisen mit uns gemeinsam. Recht herzlich willkommen, Thomas. Bitte stell dich einfach zu Beginn kurz vor.
Ja, buenos dias, Christian.
Hola, hola.
Ja, hola. Ja, ich freue mich, dass du mich eingeladen hast zu deinem Podcast hier nach Graz. Ich komme ja auch gerade von der Partnerakademie.
Ja, da werden wir auch ein bisschen kurz. Ich habe gestern lang zusammengesessen, habe ich gerade gehört.
Ja, wir haben noch eine schöne Abschlussveranstaltung gemacht. Ja,
super.
Und ja, war ein toller Austausch mit anderen Kollegen in anderen Gebieten der Welt. Und war sehr interessant. Und ja, wir haben viel über Nachhaltigkeit und Verbesserung unserer Reisen in diesem Sinne gesprochen. Und ja, ich freue mich, dass ich heute hier bin.
Ja, super. Red aber ein bisschen was über dich.
Ja, ich, stell dich vor. Ja, als Spanien-Spezialist bin ich ein bisschen über Umwege zur Liebe dieses Landes gekommen. In meiner Schulzeit habe ich in der Schule vor allem Französisch als Leistungskurs gehabt, im Abitur oder Matura, wie man hier sagt, ne, bei euch. Ich bin über Spanien quasi nach Marokko. Das war so meine große Liebe in der ersten Zeit. Über Algeciras, ja, gibt's ja diese Meerenge nach Ceuta.
Ja, okay.
Und dann habe ich Marokko entdeckt. Und immer wieder beim Hin- und Rückfahren dorthin bin ich über Spanien gekommen. Und habe gemerkt, so diese Okzident-Orient-Geschichte, die hat so eine Spannung. Ja?
Und das ist ja in Südspanien ganz stark, ne? Das Andalusien,
genau.
Das war ja islamisch. Ja.
Das maurische Erbe ist auch dort eben spürbar. Ja, und ich bin über einen Aufenthalt auf Kuba, ein Jahr habe ich in Kuba studiert, bin ich dann in der Studentenzeit auf einen Wanderjob auf den Kanaren gekommen und habe dann quasi meine Liebe zu Spanien und der Kultur, der Sprache vor allem, ja, entdeckt und bin dort dann wirklich hängen geblieben und habe die ersten Reisen ausgearbeitet.
Das finde ich wieder mal voll cool an seinem Podcast, Thomas, weil jetzt kennen wir ihn schon fast seit 20 Jahren und diese Geschichte mit Marokko, die kenne ich ja gar nicht. Das verbindet uns ja, weil ich war ja mit 16 Jahren mit Interrail in Marokko und ehrlich gesagt, warum hast du das noch nie erzählt? Super, dass das jetzt, das ist jetzt ja vor allem Podcast, aber na, egal.
Ja, mit meiner Freundin runtergetrennt. Ja. Das war eigentlich so das Ding immer. Oder wir haben Leute getroffen, die uns mit runtergenommen haben und dann, kam das so auf.
Ja, und Marokko war halt natürlich so wirklich exotisch damals vor vielen, vielen, vielen Jahren, wird es ja bei dir auch gewesen sein. Aber schon die Reise dorthin und wie gesagt, Spanien, jetzt gehen wir wieder zurück, aber spannend, was ich da über dich erfahre. Ein spannendes Leben und es geht dann über Kuba, dann über den Wanderjob zu Spanien. Wie ging es weiter?
Ja, und wie gesagt, ich habe dann angefangen Ende der 90er Jahre, mein eigenes Wandergeschäft aufzubauen, habe Touren ausgearbeitet und relativ schnell haben wir uns dann ja auch kennengelernt.
Der Unternehmer Thomas trifft den Unternehmer Christian.
Genau.
Und das, ich erinnere mich noch, dann ich habe damals hast du auf Teneriffa gelebt. Du bist ja, also man hört es ja, du bist ja kein Spanier, bist Deutscher.
Genau.
Hast du schon gesagt.
Ja.
Und den deutschen Unternehmer, der ausgewandert ist nach Spanien, habe ich dann kennengelernt. in einem Kiefernwald im Norden von Teneriffa.
Auf den Spuren Humboldts.
Ja, genau. Auch dort war.
Die Orgel,
genau.
Über den Orgelpfeifenfelsen sind wir gewandert und haben uns dann ausgetauscht, wie wir unsere Reisen platzieren können, wie wir unsere Reisen ausarbeiten können. Die liebevollen Details, das ist ja das, was unsere Reisen ausmacht.
Schon vor 20 Jahren haben wir da einfach visioniert, wie bauen wir unsere Imperien aus. Na, Scherz. Na. Wir haben einfach da, also ich habe einfach gespürt, war jetzt ein Scherz, aber dass ich in dir jemand habe, da wo man auch beim Wandern kann man ja unglaublich gut nachdenken. Und da sind wir so dahin gewandert, haben aufs Meer geschaut und haben so in die Zukunft geblickt. Und jetzt, 20 Jahre später, bist du seit einer Woche jetzt als Gast bei uns, bei unserer Academy. Wir tauschen uns noch immer aus. Die Weltweit Family ist größer geworden und unsere Spanienreisen sind quasi jetzt auch mehr geworden. Da werden wir heute ein bisschen was drüber erzählen.
Ja, es hat ja angefangen auf La Gomera. Mhm,
genau.
Das war so das erste Ziel. Mhm. Und nochmal die Überleitung vielleicht, Kuba. Ja. Und die Kanarischen Inseln, und das ist ja auch Bestandteil der Vielfalt Spaniens, die Kanaren sind völlig anders als jetzt zum Beispiel Nordspanien, und man hat dort halt mehr eigentlich das südamerikanische Gefühl. Es liegt ja auf der Höhe Afrikas, aber durch die Immigrationswellen, die dort auf den Kanaren waren, hat man eigentlich mehr Beziehung zu Venezuela oder Kuba als zu Spanien selbst.
Wo auch heute noch immer wieder Leute, ich glaube aus Venezuela sind ja auch viele Leute wieder, wenn es politisch unruhig war, zurückgekommen.
Genau,
dann, ja?
Genau. Die Leute kamen zurück, haben natürlich auch ihre Kultur mitgebracht. Merengue, Salsa hört man häufiger als Flamenco-Töne oder sonstige Musik, die man am spanischen Festland hört.
Also spannende Vielfalt. Ja, Gomera, ich war ja dann auf deine Einladung und auf deine Tipps hin mit meinen kleinen Kindern dort im Valle Gran Rey.
Genau.
Und dort gibt es eben Ausgangspunkt von wunderschönen Wanderungen, über die wir gleich jetzt reden, oder? Glaube ich, steigen wir gleich ein.
Das europäische Goa.
Ja, okay.
Ja, hat man ja
die
immer
Hippies,
gesagt. Ja, die Hippie-Szene in den 70er, 80er Jahren haben dort angefangen und haben die Insel zu einem beliebten, nachhaltigen Reiseziel gebracht.
Ne? Bei uns war es ja eine Zeit lang ein bisschen berüchtigt. Der Otto Mühl, ein Österreicher, hatte dort seine Kommune mit etwas Skandalen. Aber dadurch war es, also man weiß einfach, da waren so die ersten Aussteiger. Waren
Christian, da war doch damals in der Presse, ging es darum Sodom und Gomorra.
Ja, man, das wollte ich jetzt nicht sagen, aber es gab da schon einige Skandale mit etwas jungen Frauen, die, ich will es nicht schönreden, aber aber in Wirklichkeit waren dort eben so die Aussteiger, die Hippies und bis heute noch, also auch wie ich dort war in Valle Gran Rey, du schaust ein bisschen skeptisch, aber ein paar Langhaarige sieht man noch immer heute, oder?
Man trommelt sich in den Sonnenuntergang am Strand von Valle Gran Rey. Naja, aber es ist wirklich noch so ein kleines Paradies abseits der Massen und das auch ohne internationalen Flughafen, und das macht eben dieses Ziel einfach auch besonders, ja.
Die Anreise ist ein bisschen anstrengender, man muss über den Teneriffa, wir sagen nicht anstrengender, aber es ist ein bisschen länger, aber das ist ja oft so, dass Gegenden, in denen man ein bisschen mehr Mühe hat, um hinzukommen, die sind einfach schöner. Es zahlt sich meistens aus, dass man eine längere Anreise auf sich nimmt. Ja,
ja, und dafür hast du dann wirklich paradiesische Verhältnisse auf kleinem Raum mit vielfältigen Landschaften, vom Regenwald bis hin zu Palmenhainen, tiefen Schluchten, also für Wanderer ein absolutes Paradies.
Ja, ich glaube, das ist so ein Must-See, oder? La Gomera.
Würde ich schon sagen, ja. Also ich habe ja auch viele andere Inselgruppen und Gebiete außerhalb Spaniens bereist, aber das ist auf jeden Fall eine Insel, wo man sich sofort eigentlich verlieben muss.
Ja, vor allem so eben, glaube ich, so im Landesinneren, diese kleinen Dörfer, wo wirklich so ein bisschen fast aus der Zeit gefallen, oder so.
Ja, und einfach dieser Kontrast auf kleinem Raum zwischen der Nordhälfte, der Südhälfte, innerhalb von einer Busfahrt von 10, 20 Minuten ist man in einer völlig anderen Welt.
Das ist eh, glaube ich, an allen, bei allen Atlantikinseln. Wir werden ja dann einen weiteren Podcast mit dir machen, weil du kennst dich auch super aus auf den Kapverden. Wird sein eigenes Thema, quasi Vorschau. Aber was ich so sehe, ist von ganz im Norden, die Azoren bis zu Madeira, ist immer so, im Norden kommt quasi der Nordstau, da ist es feuchter und im Süden ist es meistens trockener und das macht diese große Vielfalt an diesen Atlantikinseln. Wird auf Gomera auch so sein, denke ich mir.
Ja, man nennt sie ja die makaronesischen Inseln und die haben eben sehr viel Gemeinsamkeiten und eine kleine Geschichte vielleicht, als ich ganz am Anfang auf Gomera war, bin ich mit einem Gomero dann natürlich auch durch diesen Regenwald, durch den Nationalpark Arachonay gewandert und der hat dann voller Stolz, war dann auch das typische Wetter mit den Passatwolken und der meinte dann zu mir, Thomas, das ist der feuchte Atem Gottes.
Oh, schön.
Der durch diesen Nebelwald zieht. Ja. Und das ist diese mystische Atmosphäre, die auch immer, wenn wir mit Wandergruppen unterwegs sind, die Leute dann begeistert. Sie waren vor ein paar Minuten noch im strahlenden Sonnenschein und plötzlich sind sie wirklich in einem mystischen Hexenwald sozusagen. Ja.
Das ist oft dann so wie Märchen, oder? So diese Flechten,
ja,
ist feucht.
Genau. Genau. Also
Nebel, also so in einer Story, in einem Märchen drin.
Man fühlt sich wirklich wie in einem Urwald noch. Das ist der größte zusammenhängende Lorbeerwald, den es in Europa noch gibt.
Auf La Gomera.
Auf La Gomera, ja. Wow. Ist wirklich UNESCO-Welterbe ja auch und wird dem auch gerecht.
Ja, Inseln sind sowieso deins. Du bist dann nicht geblieben auf Teneriffa, sondern bist übersiedelt. Deine neue Heimat ist Mallorca. Auch dort haben wir uns dann getroffen und waren gemeinsam wandern unterwegs. Da bin ich mit dir mit übersiedelt und erzähl was. Dort bist du jetzt zu Hause. Schon
ja, ich habe meine große Liebe, meine Frau Marita, die habe ich kennengelernt auf Teneriffa und wir haben dann irgendwann unseren Standort, also ich habe ja zuerst ein Büro auf den Kanarischen Inseln gehabt, von wo aus wir dann die Touren begleitet haben beziehungsweise ausgearbeitet haben und haben uns dann aber überlegt, wenn wir ganz Spanien und die Entwicklung ging ja weiter, dass wir auf dem Festland und auf den Balearen dann auch noch Touren angeboten haben, hat sich dann einfach ergeben, dass wir gesagt haben, die Nähe zu allen Zielen in Spanien und gleichzeitig auch um nach Deutschland oder Österreich zu kommen, ist natürlich von Mallorca aus optimal.
Ja, ein bisschen, ich glaube in Deutschland ist es stärker, sagt man ja, Mallorca ist ein weiteres Bundesland von Deutschland, oder?
Ja, das nehme ich nicht so ganz gerne in den Mund, weil das hören auch die Mallorquiner nicht so gerne, ja, fühlen sie sich gleich kolonialisiert, Es ist optimal. Ja.
Weil man muss schon ein bisschen drüber reden. Mallorca hat ja diesen Ruf des Sangria-Kübeltrinkens von trinkenden Partyleuten. Und dann, also ich war ja selber dort und kann es bestätigen, hat man diese traumhaften einsamen Wanderwege. Also man ist ein paar Kilometer weg von der Küste und man hat dieses wunderschöne Land mit Herrenhäusern, wo man auch schön drinnen wohnen kann, mit Osterumzügen, wo es noch ganz, ganz viel Traditionen gibt. Also Mallorca leidet ein bisschen so unter diesem Strandtourismus-Image, aber es hat sich, glaube ich, inzwischen herumgesprochen, dass es viel, viel mehr zu entdecken gibt. Kannst du sicher bestätigen.
Ich glaube, Mallorca ist einer der wenigen Reiseziele auf der Welt, die eigentlich für jedes Klientel eine passende Möglichkeit bietet, ja, seinen Urlaub zu genießen. Für uns kommt natürlich ganz klar nur nachhaltiger und aktiver Tourismus in Frage. Und da haben wir natürlich die tolle Gebirgskette der Tramontana, die wir auch wandertechnisch durchqueren.
Da waren wir zusammen unterwegs.
Da waren wir zusammen unterwegs und da gibt's wunderschöne Wege. Das ist ja dieser Trockensteinmauerweg, GR221, schöner Fernwanderweg. Gibt es in Spanien ja sowieso sehr viele, ob es dann hier der Jakobsweg im Norden auch ist oder andere Fernwanderwege, das gibt es ja in Spanien sehr, sehr berühmt für die vielen längeren Fernwanderwege, die man dort findet, ne?
Ja, das war ich, also will jetzt nicht von Mallorca gleich weghüpfen, aber der Jakobsweg hat ja, seitdem wir uns kennen, einen wahren Boom gemacht, ausgelöst wahrscheinlich von HP Kerkerling.
Ich bin da mal weg.
ja, ich bin da mal weg von diesem Buch. Aber dadurch wurde es berühmt, dass man in Spanien eben so wahnsinnig schön wandern kann, ja, und dass man neben dem Wandern so viel Kultur mitkriegt. Wir bleiben aber noch auf Mallorca. Ja. Erzähl ein bisschen was, wie lebst denn du ja, dort so? Wie ist man so als Einheimischer, als Local?
Ja, meine Frau kommt ja gar nicht aus Spanien, sondern kommt von der Ostsee. Aber unsere Kinder, wir haben drei Kinder, zwei Mädels und ein Junge,
ja,
und sind alle dort geboren. Und ja, haben wir natürlich eine sehr starke Bindung an Spanien sowieso, aber vor
Schule.
Allem auch an Mallorca, genau. Sind dreisprachig, sprechen Deutsch, Spanisch und Katalan oder Mallorquin, ja, das ist immer wichtig. Ja, die Mallorquiner haben ja einen Dialekt des Katalans. Und ja, wir sind sehr verwurzelt, wohnen dort in der Nähe von Palma. Ja, und das ist unsere Heimat.
Du hast gerade geredet, Mallorca hat für alle, ich habe von den Sangria-Kübel, ja, bisschen negativ, Verzeihung, aber von eher dem Massentourismus am Strand geredet. Wer sind denn so unsere typischen Gäste? Beschreib einmal für unsere Hörerinnen, wer reist denn da mit den Weltwandern-Gruppen?
Ja,
weltoffen. Und wie ist denn das dort, ja, auf den Gruppen?
Weltoffene Menschen, die einfach die Reiseziele abseits des Üblichen erleben wollen, und das ist natürlich auch ein wichtiger Bestandteil von allen Touren, die wir anbieten, und natürlich auch von der Tour, die wir auf Mallorca anbieten, wie du es gerade schon gesagt hast, mag Vorurteile immer noch geben bei manchen, aber das wird relativ schnell aus dem Gedächtnis gelöscht, ja, weil man wirklich auch auf Mallorca noch sehr viel Ursprünglichkeit findet, auch wenn das jetzt vielleicht ein bisschen so klingt, als wenn ich da jetzt Werbung für machen will, aber es ist wirklich so, dass wir auf Mallorca in der Tramontana einfach auch noch sehr viel ursprüngliche Begegnungen treffen, mit Leuten, die dort Orangenfinkas haben oder Olivenbauern mit uralten, jahrtausendalten Olivenbäumen. Also das ist schon eine Überraschung, die viele Kunden dann auch für sich entdecken. Und der Kunde, ja, der typische weltweit Wandernkunde, der bei uns auch auf Mallorca ist, ist derjenige, der einfach die Geschichten hinter den Geschichten erleben möchte.
Neugierig.
Ja, neugierig und nicht das Übliche, was man vielleicht in einem Reiseführer nur findet, ne?
Ja, man, was mich wirklich begeistert von dir, sind so deine Auswahl an den Unterkünften, deine Auswahl an den kleinen Gaststätten und Lokalen, wo wir unterwegs sind, ob das jetzt am Mittagrast auf irgendeinem Platz in einem Café ist, ob das beim Essen, auch wie wir uns kennengelernt haben. Beide Male waren wir ausgezeichnet essen und immer hast du so ein besonderes Lokal dann gefunden. Also das ist, glaube ich, was, auf das du sehr viel Wert legst, auch scheinbar in deinem Leben.
Auf jeden Fall. Ja. Und Spanien ohne gutes Essen ist nicht Spanien. Also das ist ja eines der Top-Geschichten, die jeder, der in Spanien mal unterwegs war, für sich sicherlich gemerkt hat. Also die lokale Küche ist von Region zu Region so vielseitig. Also da muss sich Spanien vor keinem anderen Land der Welt, denke ich mal, verstecken. Die gesunde mediterrane Küche, aber mit lokalen Spezialitäten, die wir halt auf Mallorca auch ganz, ganz doll haben. Ja.
Damit wird man auch uralt, oder? Das ist ja so gesund.
Ja, die Spanier sind ja mit den Japanern zusammen, glaube ich, die am ältesten auf der Welt werden, ja, im Durchschnitt. Ist wirklich so. Also, ja, ja. Man sagt, es hat was natürlich mit der mediterranen Diät zu tun. Ne?
Und wahrscheinlich auch mit einer gewissen Gelassenheit, oder? Dass man nicht so schnell gestresst reagiert auf Sachen.
Eines der Sachen, die mir an Spanien von Anfang an immer gut gefallen haben, ist die Einstellung, die Menschen haben. Da gibt es natürlich auch Alltagsprobleme wie überall auf der Welt, aber in letzter Konsequenz sieht man es schon lockerer. Das stimmt, auf jeden Fall.
Ich glaube, bleiben wir gleich beim Essen, weil Wandern und Essen finde ich persönlich auch so eine gute Kombi. Wenn man den ganzen Tag gewandert ist und herrliche Eindrücke hat, dann einfach in einer klassen Taverne oder was Schmackhaftes zu essen. Was gibt's denn da so? Also vielleicht gehen wir ein bisschen weg von Mallorca und machen wir so die Bandbreite aus. Welche Köstlichkeiten kannst du uns da so in unser Gedächtnis hineinrufen, dass die, der Speichel ein bisschen angeregt wird?
Naja, das, was als allererstes jeder mit Spanien verbindet, sind natürlich die Tapas. Ja, diese kleinen
Vorspeisen,
die kleinen sagen, Spezialitäten, ja, die werden aber nicht nur als Vorspeisen in Spanien genutzt, sondern man nennt es auf Spanisch Picoteo. Also die Art zu essen in Spanien ist ja immer so, dass man eigentlich auf dem Tisch viele unterschiedliche Sachen hat, von denen alle auch probieren können. Das ist auch das, was die Gruppen immer so toll finden, dass wir nicht unbedingt, wie man es vielleicht von Österreich kennt oder auch von Deutschland,
jeder hat sein eigenes
Gericht, sondern wir probieren von vielen unterschiedlichen Sachen. Naja, und Spanien ist ganz klar, ist natürlich auch Paella, natürlich als Nationalgericht, was jeder kennt, aber vor allen Dingen tolle Fischgerichte, tolle Fleischgerichte. Da haben wir vor oben im Norden mit dem Marisco, also mit den Muschelspezialitäten,
Meeresfrüchten-Spezialitäten,
bis hin zur Mojo-Soße auf den Kanaren, die immer sehr beliebt ist. Ja,
das ist so scharfe Soße.
Nein, es gibt die grüne Mojo.
Grün und rot.
Grüne hat den Koriander mit drin und dann die so rote ist die Mojo Picon, also die scharfe Mojo-Soße. Ja, die Papas Arrugadas, die Runzelkartoffeln, kennen auch viele schon.
Ja,
ja und wie gesagt, also jede Region hat dann auch, es gibt Eintöpfe, es gibt Jamón Ibérico, den iberischen Schinken, also die Olivenvielfalt. Ja, es ist natürlich typisch mediterran, ja, so wie man es auch in Griechenland und auch in Italien kennt, die mediterrane Küche, aber eben sehr vielfältig und jede Region hat ihre Spezialitäten.
Und dazu den guten Wein.
Ja, gut, also das muss ich wirklich sagen, ohne jetzt andere Regionen schlecht zu machen, aber gegen einen spanischen Rotwein, da tut sich zumindest in meinem Gaumen tut sich schwer, einen anderen zu trinken, ja. Auf jeden Fall. Ja, mit der Rioja und am Duero-Fluss, die Ribera del Duero sind bekannte Weingebiete, gibt auch andere, haben wir natürlich Top-Weine, ne?
Ja, und also du lebst in Mallorca und von Mallorca aus hast du dann so ein Team, wo du überall deine Ansprechpartner hast und für uns quasi dann gemeinsam diese Touren aus. Wie läuft das?
Naja, wir verfolgen die Philosophie, die ja auch weltweit wandern hat. Wir bieten Reisen aus einer Hand an. Das heißt, wir haben im Prinzip keinerlei Zwischenagenturen mehr dazwischen, sondern wir arbeiten mit unseren eigenen Reiseleitern zusammen, die lokal entweder Spanier sind, die gut Deutsch sprechen, oder eben Deutsche, die aber auch schon lange dort leben. Und das bietet sicherlich den Mehrwert, dass man Land und Leute, Natur und Kultur natürlich perfekt mit Geschichten hinter dem typischen. Ja, das ist ja das Wichtige.
Ja, genau.
Unsere Leute wollen oder unsere Gäste wollen Geschichten wissen, die speziell lokal einfach so eine besondere Sache bringen, die du jetzt nicht irgendwo lesen kannst. Ja, und das ist das, womit wir, glaube ich, unsere Gäste fesseln bei den Touren. Und die sind natürlich von Ort zu Ort sehr unterschiedlich. Ja, weil auch die Kultur in Spanien, die Vielfalt, das hattest du gerade eben schon angesprochen, die ist natürlich wahnsinnig. Du hast oben im Norden hast du eigentlich sogar keltische Einflüsse, ja, und unten, und das ist ja das Tolle, deswegen habe ich gerade am Anfang gesagt, ich bin über Spanien nach Marokko und auch das fasziniert mich nach wie vor. Dort hast du ja diese maurischen Einflüsse, die Mauren waren 600 Jahre dort und das merkt man in allem, nicht nur in der Architektur, mit der Alhambra zum Beispiel in Granada, das ist ja ein wahnsinniges Gebäude, nach wie vor Anziehungskraft für Touristen aus aller Welt, hast du eben diese Vielfalt.
Ja, ein bisschen Schleichwerbung dazwischen sei erlaubt. Wir haben ja dort, da kann man wunderschön wandern und rund um die Alhambra in dieser Gegend gibt es eine faszinierend schöne Tour quasi, die wir anbieten.
Ja, das die südlichen Hänge der Sierra Nevada, die Alpujarras. Und die Alpujarras sind oder die charakterisieren sich durch wunderschöne Dörfer, die Dörfern im Riffgebirge in Marokko auch wieder ähneln.
Okay, so weiße Tupferln im Gebirge.
Genau, genau. Und auf der Route durch die Alpujarras wandern wir bis zum Osten, wo wir ins Cabo de Gata kommen. Dort durchqueren wir die einzige Wüste Europas, die Sierra de Tavernas. Und dort hat Clint Eastwood, falls du die Italo-Western, die er früher auch mal reingezogen hat.
Italo sind Spanien-Westers.
Ja, Western, Clint Eastwood, spiel mir das Lied vom Tod.
Ja, okay.
Ja, die sind dort gedreht worden.
Okay.
Sergio Leone hat als Regisseur dort eben seine Filme aufgenommen.
Ah, da kommen gleich so Bilder, oder so?
Ja, ja.
Wilder Westen in Spanien aber.
Genau, und dann sind wir im Cabo de Gata, ein naturbelassenes Gebiet im Osten, bei Almeria. Ja, so eine typische Route von uns.
Ja, ja.
Fernwander, also nicht nur Fernwanderwege, sondern von Ort zu Ort als Wanderrundreise. Mehr, man sieht, man ist nicht nur an einem Standort, sondern wir sind an vielen Standorten und erleben eine Region eben auf eine runde Art und Weise, dass man halt an einem Ort beginnt und nicht am selben wieder zurückkommt, sondern eine schöne Fernrundreise hat.
Wandern und ganz viel mitkriegen von Land und Leuten.
Ja.
Zurück noch ein bisschen von den lokal verwurzelten Guides. Ausgewanderte Menschen gelten ja auch. Aber da habe ich schon, war so eine Frage auf einer Messe kürzlich, hat mich jemand gefragt, ja, was ist denn der Unterschied zwischen euren Wanderreisen oder euren Reisen und anderen? Überall sieht man Guides, die sind auch oft lokal verwurzelt in Barcelona. Laufen sie mit Lautsprechern oder Mikros herum, dann sage ich, ja, es ist die Gruppengröße. Wir haben keine Frontalvorträge, wo irgendjemand stundenlang Details quasselt, sondern wir haben 10, 12, maximal 14 Menschen in der Gruppe und da passiert ganz viel mit Fragen. Also der Guide von uns, der kann gar keine Standardgeschichte runterleiern, weil dann fragen die Leute, du, wie bist denn du aufgewachsen? Wie ist denn das mit dem Heiraten? Wie ist denn momentan die Tagespolitik bei euch? Also durch diesen Dialog wird es, glaube ich, einfach lebendig und man sitzt dann gemeinsam an einem Tisch am Abend, isst miteinander und ich glaube, das ist einfach das Lebendige, machen dann auch unsere Gäste aus. Man fragt, man unterhaltet sich, es ist eine Art interaktive Reise. Die Gäste spielen ja auch eine Rolle und wenn man nicht fragt, dann kann man auch genießen und schweigen und auch weit von der Gruppe weggehen und braucht sich das alles gar nicht anhören, weil manche wollen ja auch im Urlaub vielleicht einmal ein paar Stunden Ruhe genießen und auch das ist möglich.
Ja, Community, Gruppe, aber auch Zeit für Individualität.
Ja,
das zeichnet jede Reise aus. Und wie du gerade gesagt hast, kleine Gruppen und damit auch mehr erleben.
Ja, ich glaube, das ist so der Schlüssel, glaube ich, so das Beste aus allen Welten, weil ehrlich gesagt, manchmal, mir geht es auch so auf Reisen, es ist voll cool, wenn ich am Abend dann so ein Gespräch führe, aber ab und zu möchte ich beim Sonnenuntergang dann halt einmal auch einmal allein eine Stunde irgendwo sitzen und das ermöglicht das gut.
Ja.
Springen wir wieder weiter zu verschiedenen Gegenden von Spanien. Es ist ja ganz schwierig, fast die Übersicht zu verlieren oder zu haben. Also wir waren jetzt quasi ganz draußen im Atlantik schon in unserer Gedankenreise da bei den Kanarischen Inseln, wo wir uns kennengelernt haben vor 20 Jahren. Dann bist du und ich dir gefolgt nach Mallorca übersiedelt. Das ist quasi Mittelmeer, also wieder im Osten von Spanien. Dann sind wir hinuntergezogen, ganz in den Süden. Du hast gesagt, dort hat es angefangen mit maurischer Kultur, mit unserem gemeinsamen Sehnsucht nach Orient, nach Marokko. Wo gehen wir denn jetzt weiter?
Ja,
wo zieht es uns jetzt hin? Es gibt ja auch hohe Berge, die Picos de Europa zum Beispiel.
Ja, das ist ja die Faszination des Landes, diese Unterschiedlichkeit. Oben dieser grüne Gürtel, man nennt es auch Costa Verde, die grüne Küste, die zieht sich im Prinzip ab den Pyrenäen, die da als erster Gebirgszug im Prinzip die Iberische Halbinsel vom restlichen Teil Europas trennen. Ja,
genau.
Haben wir dann die kantabrische Gebirgskette.
Pyrenäen haben wir natürlich auch eine Wanderung. Es ist die Pyrenäenroute.
Ja, von Barcelona bis Bilbao.
Ja.
Das hört sich jetzt erstmal nur so nach Städten an, aber dazwischen liegt halt die faszinierenden Zentralpyrenäen. Da sind allein zwei Nationalparks, diesen Aguas Tortes und Ordesa Nationalpark mit umgeben von Gipfeln über 3000 Meter, der höchste 3400 Meter. Wow. Und dann kommst du im Prinzip von den Pyrenäen Richtung Baskenland. Mhm. Ja? Mhm. Baskenland, mhm. du hast gerade gefragt mit der Küche. Also ja. die baskische Küche ist vielleicht die beste, mhm. sagen viele. Mhm. Haben die meisten Sterneköche auch, die es in Europa gibt. Die sind dort konzentriert, gerade San Sebastian. Ja. Die Stadt ist dafür berühmt. Die Pinchos, ähnlich wie die Tapas.
Das sind Spieße, oder?
Die das sind, Pinchos, ja, oder? Man sagt, es ist Übersetzung ist Spieße, aber es ist ein kleines Brot und da drauf sind dann meistens immer ganz verschiedene Sachen. Also das ist so das typische Pincho. Okay. Aber auch ganz große Vielfalt. Ja.
Und das Schöne ist, zu diesem guten Essen da im Baskenland gibt es ja den Rioja, weil das ist ja auch dort. Ja,
ja es gibt die baskische Rioja und es gibt die Rioja, die als eigenständige Rioja gilt.
Ah, okay.
Ja, der Ebro geht quasi als Grenze und auf der einen Seite ist noch die baskische Rioja. Mhm. Ja, toll. Bilbao,
alles ganz nahe.
Bilbao als Stadt hat sich seit vielen Jahren zu einer Kulturmetropole mit Guggenheim-Museum entwickelt.
Diesen coolen Museum.
Mit dem coolen Museum, da und von da aus gehst du im Prinzip in die grüne Küste über. Mhm. Mhm. Faszinierend. Also von der Temperatur her, auch im Hochsommer mit angenehmen Temperaturen.
Weil der Atlantik so ein bisschen eine Klimaanlage ist, oder?
Weil die kantabrische Gebirgskette, das ist jetzt die nächste, die auch eben sehr hoch ist, im Grunde genommen die künstliche Grenze bildet, wo das Klima einfach ein völlig anderes ist, als dann weiter südlich, wenn du Richtung Zentralspanien gehst, da hast du ja die Hochebene. Und da hast du natürlich Temperaturen im Sommer von über 40 Grad. Mhm. Da ist an Wandertourismus im Sommer nicht zu denken. Aber in nördlich davon kannst du wunderschöne Wanderungen auch im Hochsommer machen.
Und weil das ein bisschen höher ist wahrscheinlich auch, oder? Oder nur vom Klima anders?
Vom Klima anders. Also selbst in Bilbao, da gibt es natürlich auch Tage im Sommer, wo es mal wärmer wird. 30 Grad ist auch möglich.
Okay.
Aber du hast im Prinzip im Hochsommer Temperaturen um die 22, 23 Grad. Also optimal.
Cool. Ja, super. Weiß man gar nicht, oder?
Nein,
man denkt, Spanien im Süden ist heiß, kann in den Winter hinfahren. Stimmt gar nicht.
Nein, das ist ja die Vielfalt. Während es in Mallorca undenkbar wäre, im Sommer zu wandern, kannst du auf der ganzen Nordküste, das zieht sich dann wie gesagt weiter über Asturien, Kantabrien, bis nach Galizien hin und dort hast du wunderbare Bedingungen im Hochsommer zum Wandern, überhaupt kein Problem.
Also Spanien kann man das Ganze, das ist ja immer so die Frage unserer Gäste, was ist denn die beste Jahreszeit für Spanien? Das kann man so nicht beantworten, oder?
Es ist ein Ganzjahresziel, wenn man es als Land sieht, mit den Inselgruppen. Da gibt es überhaupt gar keine Jahreszeit, wo keine optimalen Bedingungen in den jeweiligen Zielen wären. Mhm. Natürlich im Winter, vor allem die Kanaren, im Herbst, Winter die Kanaren sehr beliebt.
Ja.
Es gibt überall eine Möglichkeit zu wandern.
Bei den Kanaren haben wir jetzt nur über Gomera und über deine Heimat, Teneriffa, geredet. Da gibt es ja noch andere Wanderinseln.
Absolut, absolut. Also La Palma beispielsweise, auch berühmt für tolle Touren.
Ja.
El Hierro, das war früher der Nullmeridian, ging ja mal durch El Hierro. Es wurde als das Ende der Welt. Ja, wir bezeichnen es auch so ein bisschen Reise an das Ende der Welt.
Ja.
Eine Insel halt sehr verschwiegen. Und dann hat man in Lanzarote, Fuerteventura auch Inseln, wo man schön wandern kann.
Also
auch wenn man vielleicht Fuerteventura mehr mit Windsurfen und mit Strandurlaub verbindet, aber die Kombination Lanzarote beispielsweise, auch Künstler César Manrique, der hat dort Fußstapfen gehabt mit toller Architektur, die der Insel ihren Stempel aufgedrückt haben. Ja, ganz sehr vielfältig.
Fast so schwierig, die Übersicht zu bewahren. Ja.
Jede Insel ist anders und einzigartig, sage ich immer.
Ja.
Und wenn man eine Insel besucht hat, heißt das nicht, dass man die anderen auch gesehen hat.
Muss man auch sagen, das ist auch so eine Erfolgsgeschichte. Wir haben vorgestern sind wir zusammen länger gewandert und haben wir schon gesagt, so Spanien ist schon, erstens einmal ist es so, es ist politisch stabil. Immer wenn es irgendwo kracht, dann steigen die Zahlen im Winterurlaub quasi bei den Kanaren, weil es dort einfach stabil und sicher ist. Und so ist auch mit unseren Touren. Die sind super gebucht, die Qualität ist super gut, die Guides sind toll eingeschult und wissen, was sie tun. Du hast ein super Händchen für die Quartiere. Also das ist schon wirklich toll. Wo soll man denn einsteigen bei dieser großen Vielfalt? Wo fängt man an?
Ja.
Was empfiehlst du?
Ja, also,
wo soll man hinwandern in Spanien?
Ja, ich wäre jetzt natürlich ungerecht, wenn ich jetzt sagen würde, das ist jetzt das Top-Top-Ziel und die anderen sind schlechter. Aber natürlich ist die Faszination bei vielen schon diese Kombination zwischen Meer und Gebirge. Mhm. Und wenn man aus Mitteleuropa kommt, dann will man meistens natürlich auch gutes Wetter haben. Mhm. Ne, das ist, denke ich mal, diese Kombination, die bietet natürlich auch so eine Inselgruppe wie jetzt die Insel La Gomera, von der wir von Anfang an gesprochen haben, natürlich optimal. Ja, das ist der Traum. Klassiker. Das ist eigentlich der Traum vom Urlaub, wo ich im Prinzip wandern, aktiv sein in der Natur, mit tollem Essen und mit in einer tollen Umgebung bei gutem Klima verbringen kann. Und ich kann nach der Wanderung, wir kommen dann an in den Quartieren, kann ich ganz oft dann einfach nochmal ins Meer springen.
Ah, das ist schon cool. Ja, unsere Mitarbeiterin, die Michelle, war ja gerade in Gomera unterwegs und die ist mit solchen Augen und Begeisterung zurückgekommen. Da hat man richtig so die Urlaubs-, die Wanderstimmung ins Büro reingespült kriegt. Das war wirklich schön, ja.
Ja, aber das ist doch das, was man auch auf dem Urlaub dann erleben will, oder?
Ja, dass das nachwirkt dann und auch alle anderen dann mit begeistert oft, ja.
Ja, ja, total. Total. Und was war vielleicht auch wichtig, das ist zum Beispiel bei der Reise natürlich auch so, wir versuchen halt so wenig wie möglich in Bussen zu sitzen, sondern eigentlich wir wollen in der Natur sein. Ne? Mhm. Und von Ort zu wandern, das ist halt eine tolle Geschichte.
Ja, wenn man das Auto einmal so ein bisschen vergessen kann, oder? Oder halt so ein bisschen weiter wegschieben kann.
Ja, das hat mich immer bewegt, dass man Reisen eigentlich vor allem so gestalten sollte, dass man so viel wie möglich am Tag die Natur erleben kann, auf vielfältige Art, beim Wandern oder beim Baden im Meer, ohne dass man halt jetzt viel auf der Straße unterwegs ist. Ne?
Irgendwie lange Fahrten hat. Ja, geht auf einer kleinen Insel nämlich auch super. Natürlich, man hat nicht so große Distanzen. Ja. Das ist vielleicht eh so ein gutes Stichwort, Nachhaltigkeit. Also es geht ja nicht nur um CO2-Kompensation bei den Fluganreisen, die wir machen, bei den weltweit Wandernreisen, aber auch quasi, dass man regionale Produkte verwendet, dass wir in kleinen Pensionen und nicht in großen internationalen Ketten übernachten. Was gibt's denn da noch alles? Was tut dich so um? Nachhaltigkeit ist ja ein Weg, da geht's ja immer weiter. Und die ganze letzte Woche haben wir ja über das Thema immer wieder diskutiert.
Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, Nachhaltigkeit ist ja auch für Spanien einfach ein Riesenthema. Ne? Es ist natürlich ein Land in Südeuropa und der Klimawandel ist eine Realität. Ja, das muss man auch sehen. Wir versuchen natürlich schon auch die Auswahl unserer Unterkünfte mittlerweile ganz klar in diese Richtung auch zu bringen. Also da, wo wir eben viele Gruppen haben, komme ich wieder auf Gomera zum Beispiel zurück, wo wir sehr viele Termine im Jahr haben, sind wir mit unseren Partnern auf jeden Fall schon auch in einem internen Prozess, dass man wirklich Solarenergie nutzt, dass man die Wasserproblematik, die wir in Spanien natürlich auch als großes Problem haben, dass man dort eben Lösungen schafft, Plastik vermeidet. All das ist Bestandteil unserer Philosophie und Bestandteil auch unserer Forderung, auch an unsere Partner. Ja, ich meine, wenn Tourismus auch einen Mehrwert schaffen kann und auch ein Druckmittel ist für Partner in den jeweiligen Ländern, dann ist es doch das, dass man sie quasi auf diesen Weg mit begleitet.
Stichwort Lieferkette, dass man sich anschaut, woher kommt das, was ich beziehe oder
natürlich,
wo wohne ich und wie geht der mit seinen Lieferanten um?
Genau, genau. Und es gibt auch manchmal einfach Anstöße. Es ist ja nicht einfach, jemand diktiert etwas und sagt, du musst, sondern es unsere Philosophie ist der Dialog, unsere Philosophie ist die Einsicht, die beide Seiten bekommen. Und da kann man sich gegenseitig befruchten, indem man auch neue Gedankenanstöße bekommt, die wir ja auf der Akademie dann zum Beispiel auch bekommen haben. Es kommen immer wieder neue Dinge ins Spiel, auch was das Thema Nachhaltigkeit und Qualität angeht, die man vielleicht vorher noch nicht bedacht hat und die fließen dann immer wieder in einem natürlichen Prozess in unsere Reisen und in unsere Kommunikation mit allen mit ein.
Das ist ja auch, glaube ich, das Schöne, also auch für uns zwei als Visionäre. Es hört nie auf, man geht weiter, man kriegt Inspirationen. Es ist ein Weg. Wir sind unterwegs auf diesem Weg, Schritt für Schritt.
Absolut. Und keiner hat die Weisheit mit Löffeln gegessen, sozusagen, genau. Sondern wir lernen immer alle dazu.
Ja. Thomas, was ich aus einem Gespräch mit dir vorgestern mitgenommen habe, ist, dass Spanien einen sehr positiven Trend hat, weil du weißt ja, in Deutschland oder Österreich, wir jammern, Rezession, Wirtschaft, Inflation, das betrifft uns alle, und in Spanien ist es aber momentan anders, da herrscht eine sehr positive Aufbruchsstimmung, die Wirtschaft geht gut. Erzähl ein bisschen was drüber. Wie ist denn da die Stimmung bei dir zu Hause?
Ja, also das kann ich ja auch irgendwie über die Jahre hinweg jetzt gut beurteilen, dass ich einfach auch da eine Änderung nochmal in Spanien sehe. Also grundsätzlich ist die Kultur natürlich geprägt schon immer von positivem Denken. Ja, das muss man schon klar sagen. Das hat was mit der Mentalität der Spanier zu tun. Aber man hat sich jetzt so ein bisschen aus der Zeit nach Franco, war ja noch bis in die Mitte der 70er Jahre Diktatur.
Eben, weil das war ja Schlusslicht von Europa, Armenhaus bis in die 70er Jahre.
Von Europa, es wurden viele Regionen auch unterdrückt und das hat sich jetzt, sage ich mal, ist man in einer Phase, in der ich das Gefühl habe, das Land erfindet sich jeden Tag neu, man nimmt Probleme an, aber man sucht auch gleich nach Lösungen. Und das bringt einen positiven Geist. Also beispielsweise Klimawandel ist natürlich für Länder im Süden vielleicht noch mehr aktueller und noch mehr bedrohend oder bedrohlich als jetzt vielleicht in Deutschland oder Österreich. Aber man sieht es positiv. Wir suchen nach Lösungen. Diese positive Stimmung, auch was beispielsweise Gleichberechtigung angeht, ist Spanien ganz vorne dabei.
Ja, das hört man.
Da gibt es auch ganz gegen also diesen Machismo, damit wurde ja Spanien auch immer lange verbunden. Das ist eine Geschichte, die sich wirklich in eine ganz andere Richtung entwickelt hat und das Land sehr progressiv in allem mit solchen Themen umgeht.
Ja, ich finde das voll spannend und ein weiterer Grund, einfach hinzufahren und sich so vielleicht auch nicht nur durch die Sonne, durchs Wandern, sondern auch durch diese Aufbruchsstimmung aufladen.
Beispielsweise eines der Themen, die ja jetzt auch aktuell ist mit Einwanderung, Flüchtlingen. Ich meine, Spanien ist ja auch da ganz an der Grenze. Ich meine, auf El Hierro zum Beispiel, auf der kleinen Insel, muss man sich vorstellen, da kommen auch sehr oft eben Flüchtlingsboote an. Und da habe ich letztens mit einem noch gesprochen, der von unseren Guides, der dort auch lebt. Ja. Und habe ich dann gesagt, ja, da leben noch nur 10.000 Leute auf El Hierro und da kommen dann ständig Flüchtlingsboote an. Wie reagiert denn die Bevölkerung darauf? Und hat er mir erzählt, total positiv. Da wird denen auch zum Teil, werden die Kinder versorgt, es wird typische Sachen gekocht. Es ist, ich will es jetzt auch nicht alles als toll bezeichnen, es sind natürlich rosarot bezeichnen, es sind ja Probleme auch mit verbunden, aber man geht positiv damit um und man sieht Einwanderung jetzt nicht nur als Bedrohung dass es letztendlich für uns als Kultur ein Problem darstellt, sondern man geht positiv damit um. Und das finde ich, ist in Spanien in allen Bereichen zu spüren.
Voll spannend, super. Über Nachhaltigkeit haben wir ja ganz viel jetzt auf unserem Partnertreffen gesprochen, wo du schon seit langer Zeit ein geschätzter Gast bist, lieber Thomas. Ich habe schon erzählt, ihr seid gestern lang noch zusammengesessen. Gestern war der letzte Abend und es freut mich immer so als Initiator von dem Ganzen, wenn wir Partner für unsere Hörerinnen so ein bisschen erklärt. Wir haben aus 25 Ländern Partnerinnen aus der ganzen Welt gehabt. Marokko hat Kirgisistan getroffen. Jordanien hat auf Rumänien und du warst mittendrin mit Spanien und da haben wir eben ganz viel über Zertifizierung, über Nachhaltigkeit, über Qualität geredet. Erzähl also ein paar Blitzlichter von deinen Eindrücken, Thomas.
Ja, einfach mit im Austausch mit Kollegen, die genau die gleiche Philosophie teilen. und sich eben auch diesem nachhaltigen Tourismus verschreiben, das ist halt einfach wunderbar, ja, zu sehen, was wird in anderen Regionen umgesetzt, wie werden dort die Reisen ausgearbeitet, und da sind wir ja auch schon seit langen Jahren mit Weltweit Wandern im Prozess, dass wir einfach einen Qualitätsstandard auch errichtet haben, der letztendlich für alle einfach auch und für unsere Gäste, für unsere Kunden vor allen Dingen natürlich die die Sicherheit geben, dass wenn sie das eine Ziel buchen oder das andere, im Prinzip das gleiche, die gleiche Qualität erhalten. Und das war für mich auch nochmal wichtig zu hören, wie viele andere das dann auch machen. Mhm. Und ja, und was wir ja jetzt auch viel machen, sind in Kombinationen. Ja, also beispielsweise hier mein Kollege von der Iberischen Halbinsel, der Andreas, der Portugal macht.
Genau.
Ja, wir sind jetzt da am Überlegen, ob wir nicht eine Kombination zwischen Spanien und Portugal hinbekommen.
Ja, super.
Und das ist doch irgendwie das Coole, ja, sag ich mal, auch und das Tolle, dass man da Länder zusammenführen kann, auch in einer Reise. Ja.
Und dass quasi einfach so Kooperationen entstehen, auch über die Reisen hinaus, weil jeder hat die gleichen Themen. Wie kriege ich gute Mitarbeiter? Welche Software verwende ich, um die Buchungen, um mein Excel-Chaos, hat irgendwie in Albanien die Anna gesagt, wie komme ich von den Excel-Listen weg? Und da haben vielleicht andere auch schon gute Ideen, und da kann man sich auch für die Organisation, jeder hat ähnliche Themen, und ich glaube, das ist schon so ein bisschen diesen Spirit, sich zu inspirieren und Ideen zu kreieren und sich wirklich zu helfen, ganz konkret.
Ja, und die schon länger dabei sind, solche Reisen auszuarbeiten, zu denen zähle ich mich natürlich auch schon seit über 25 Jahren dabei, und andere sind auch kürzer oder sind kürzer erst.
Kann man das Wissen teilen.
Kann man das Wissen teilen. Wiederum kriegt man von denen, die neu anfangen, Reisen auszuarbeiten in dieser Qualität, auch neue Gedanken, ne? Die man mit aufnimmt.
Na, das ist auch was für mich total schön ist. Sehe es ein bisschen als mein Lebensmotto, Menschen zu vernetzen, zu verbinden, Communities aufzubauen. Und wenn das gelingt, nicht nur mit unseren Gästen, das ist natürlich das Wichtigste, weil von dem leben wir, sondern einfach auch zwischen unseren Partnern weltweit. Ihr besucht euch ja auch gegenseitig. Jetzt sind viel Reisen. Der Lahusin aus Marokko hat schon seine Kirgistan-Reise geplant, und Kirgistan wollte überhaupt mit dem ganzen Team dann nach Marokko fahren, und du hast natürlich
ich habe schon ein konkretes Date, also cool. Ich habe mich da so ein bisschen durch die Erzählung von Hermann, der aus Rumänien kommt, und Leo mit seinem Sohn, Siebenbürgen,
wo die Deutschen zu Hause sind, die Siebenbürger Sachsen,
die Siebenbürger Sachsen, aber auch eben die Karpaten mit ihrer wilden Natur,
den Bären.
Da kommen bei mir Geschichten auf, die ich aus der Kindheit mal, und an der Dracula-Burg. Ja, das ist also Sachen, die man dann nochmal jetzt plötzlich präsent hatte, wo ich mir gesagt habe, ich fahre auf jeden Fall dieses Jahr noch nach Rumänien, und der Leo, der Sohn vom Hermann, der will nach La Gomera.
Ja, wunderbar, super.
Hat er schon gebucht, sozusagen.
Ja, wunderbar, super. Na, und das ist natürlich das Schöne, wenn man das austauscht. Kommt auch unseren Gästen zugute, weil ihr dann quasi auf den Reisen von anderen Sachen erzählen könnt, weil ihr einfach selber als Touristen dann einfach auch in die Schuhe von Reisenden schlüpft und dann das eine oder andere bei euch wieder verbessern könnt. Das finde ich richtig cool. Jetzt kommen wir zum Ende. Ich möchte es noch kurz zusammenfassen. Also Spanien ist einfach riesig vom Wandern her, von der Vielfalt, natürlich auch von den Klimazonen, weil die Kanaren sind doch sehr, sehr weit draußen im Atlantik und unten im Süden, und dann oben im Norden dann an der Grenze zu Frankreich, die Pyrenäen, ganz ein anderes Klima, also eine riesige Bandbreite von Wandern, wo man das ganze Jahr hinweg wandern kann. Unsere Wanderreisen sind nicht nur in den Bergen, sondern wir kommen durch historische Städte, es gibt ganz viel Kulinarik, man kann ganz, ganz viel Natur, aber auch Kultur genießen, und natürlich kommt auch immer wieder das Baden, wenn es passt, nichts zu kurz. Und kulinarisch gibt es wahnsinnig viel Highlights zu entdecken, je nach Region, verschiedene Speisen, den wirklich guten Wein, da gibt es wirklich, wirklich auch viel zu entdecken, und das ist natürlich ein super Kombi, dass man wandert, dann einen Hunger hat und am Abend dann in einer Klassen vom Thomas liebevoll ausgesuchten Taverne dann schmackhaft essen kann. Fällt dir noch was ein, Thomas?
Ja, also ich glaube, viele waren noch nie bewusst, die einfach auch Wanderliebhaber sind, und das sind natürlich die meisten, die unsere Reisen buchen, ja, deswegen machen wir ja auch diese Reisen als schöne Trekking- oder Wandergeschichten. Ist Spanien eben natürlich ein nicht nur großes Land, es ist das zweitgrößte Land der EU, sondern es ist auch neben der Schweiz das höchste Land Europas.
Das Rest
in der Mitte. Ja, Madrid beispielsweise ist die höchste Hauptstadt Europas, liegt fast auf 700 Metern auf der sogenannten Meseta. Das ist eine Hochebene.
Ja.
Also das Land ist durchzogen von Gebirgen. Mhm. Also es gibt eigentlich keine Region, wo man nicht Gebirgswanderungen machen kann.
Mhm. Ja, das war mir gar nicht selber so bewusst.
In einigen Regionen mehr alpin, in anderen weniger alpin. Aber es ist auf jeden Fall ein Top-Wanderziel.
Ja, das waren gute Schlussworte. Recht herzlichen Dank auch dir, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, fürs Zuhören. Und jetzt zum Abschluss noch eine große Bitte. Wenn dir mein Podcast gefallen hat, dann bitte abonniere ihn auf deiner bevorzugten Plattform, auf Spotify, auf YouTube, auf Apple Music. Und wenn es dir gefallen hat, dann freue ich mich total über eine 5-Sterne-Bewertung. Ich freue mich auch, wenn du ihn teilst, dann können noch mehr Leute unsere weltweit wandern Community joinen und dabei sein. Wenn du mehr über Spanien wissen willst oder über unsere Reisen, dann besuch doch unsere Webseite unter www.weltweitwandern.com. Dort findest du auch das E-Book von mir, wo ich alle meine Wandertipps von Ausrüstungsempfehlungen bis zu Reiselisten, damit du ja nichts vergisst, gesammelt habe und das du dir kostenlos runterladen kannst. Ansonsten freue ich mich, wenn du uns wieder hier besuchst, und wünsche dir eine schöne Zeit. Dein Christian Lade von Weltweit Wandern.
Cut. Und wer hat's produziert? Das Pod. Deine Podcast-Agentur.